Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland, Nummer 46, vom Samstag, dem 16. November 2024. Und Sie sind hier richtig selbstverständlich bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Man wundert sich sehr, wenn man sich vor Augen führt, was derzeit in Deutschland passiert. Die Wirtschaft scheint im freien Fall, die Politik am Rande des Nervenzusammenbruchs. Wir haben Brandmauern, ich beschäftige mich damit im Rahmen natürlich meiner täglichen Ausgaben, sozusagen das steinerne Manifest der nicht-demokratischen Gesinnung. Brandmauern haben in einer Demokratie nichts zu suchen. Wer Brandmauer sagt, setzt sich über den Wählerwillen hinweg. Denn die Wähler haben die Parlamentarier bestimmt mit dem Auftrag, dass dort nach sachlichen Lösungen für die Probleme des Landes gesucht wird. Und es steht doch den Parteien überhaupt nicht zu, sich hinter Brandmauern zu verstecken oder Brandmauern zu errichten. Und die Tatsache, dass die deutschen Medien das einfach so achselzuckend zur Kenntnis nehmen und nicht anprangern, zeigt mir ein erschreckendes Ausmaß an Unverständnis gegenüber dem, was eine Demokratie eigentlich ist. Also sie reden zwar die ganze Zeit über von Demokratie, aber sie haben gar keine Ahnung, was Demokratie ist. Demokratie heißt, dass am Schluss die Bevölkerung der Souverän ist. Der Wähler oder in der Schweiz der Stimmbürger, der Bürger, der bestimmt. Und in der Schweiz bestimmt er ein bisschen direkter in der direkten Demokratie. Und in Deutschland ist es so, dass sie eine repräsentative Demokratie haben. Und die Leute, die gewählt sind, die dürfen nicht ausgebremst werden. Ich habe gestern davon gesprochen, dass wir in der Bundesrepublik eine Art stillen Staatsstreich beobachten. Offensichtlich kungeln die da in Hinterzimmern, unter anderem die CDU von Friedrich Merz, um die AfD, die Oppositionspartei von rechts, auszubremsen, dass die ihre Gesetzesanträge nicht einbringen können. Oder man macht da so ein Theater, wirft sich da gegenseitig vor, die demokratischen Prozesse zu verschleppen. Das ist die CDU-Rhetorik gegen Kanzler Scholz. Ja, die CDU könnte ja jeden Tag ein Misstrauensvotum hier lancieren, aber das machen sie nicht. Warum nicht? Weil sie nicht wollen, dass sie von der AfD unterstützt werden. Also wenn man so handelt, dann geht es einem nicht um die Sache. Dann geht es einem um die eigene Partei. Dann geht es einem ums eigene Image, ums Ansehen. Und dann hat man den Ernst der Lage nicht erkannt. Und das ist ein ganz großes Problem. Sie haben im Moment in Deutschland Politiker oder einen Großteil von Politikern, die nicht bereit sind zur Sachlichkeit, die irgendwelche anderen Dinge über die Sache, über Deutschland stellen. Friedrich Merz stellt die Brandmauer über Deutschland. Übrigens auch Markus Söder von der CSU. Ich meine, diese ganzen fruchtlosen Abgrenzungsrituale, dieses Hochpushen und Hochstilisieren da einer Partei, die einem nicht passt, die einem auch Wähler wegnimmt, die ausgrenzt, einfach weil man Angst hat, dass sie einem, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, noch mehr Stimmen wegnehmen. Ich meine, das ist die pure Verzweiflung, aber eben zum Schaden des Landes. Das ist das große Thema. Und die Frage ist natürlich, wie fängt man das publizistisch auf, ohne in Trübsinn zu verfallen? Ich meine, zu Trübsinn und Verzweiflung gibt es überhaupt keinen Grund, denn das merkt ja jetzt jeder. Das sieht ja jeder, dass dahinter nichts ist, hinter diesem Moralismus, hinter diesem Brandmauer-Moralismus. Und die, ja, der Kaiser ist nackt und die Kleider fallen da sozusagen wie Schuppen von diesen Körpern. Und man sieht relativ klar, was die da drauf haben. Und das ist zum Teil halt leider sehr, sehr wenig. Und ich sage das mit einer gewissen Betroffenheit, denn in der Schweiz haben wir natürlich auch ein Interesse, dass Deutschland ein starkes, ein prosperierendes Land ist. Und das ist letztlich auch im Interesse der ganzen Europäischen Union und Europas. Und man darf sich's auch nicht zu leicht machen in der Verurteilung von Politikern. Aber hier haben sie also schon ein gröberes Problem. Der Wurm steckt da relativ tief drin. Sie haben letztlich eine dekadente Elite, eine Art Establishment, das nicht mehr in der Lage ist, die Probleme zu lösen, die man berufen ist zu lösen. Man verschanzt sich in der Brandmauer, in der fruchtlosen Polemiken und geht aufeinander los und der Staat wird immer rabiater in seiner Verfolgung von abweichenden Meinungen. Das ist halt sozusagen der, ja, linke Triumph, der Triumph des Sozialismus, der auf allen Stufen stattgefunden hat, natürlich nicht unter dem ehrlichen Etikett des Sozialismus, sondern eben mit allen möglichen Gaunerworten da getan. Wir beschäftigen uns natürlich mit diesen Parlamentsdebatten der letzten Woche, da mit diesem denkwürdigen Mittwoch, wo die Alice Weidel der AfD wirklich eine fulminante, eine brillante Rede gehalten hat. Ich habe mit ihr gesprochen, das Video ist erschienen und wir haben hier das dokumentierte Gespräch. Ich habe noch ein paar Nachfragen hinterhergeschoben. Vor allem die Frage, ob es nicht eigentlich aus der Sicht der AfD richtig wäre, beim Vertrauensvotum am 16. Dezember Kanzler Scholz zu unterstützen. Ich meine, Kanzler Scholz hat das Vertrauen verloren, dieses Parlaments, er hat gar keine Regierung mehr, die im Grunde funktioniert. Aber wenn man ihm jetzt das Misstrauen ausspricht, heißt das einfach, dass die CDU mit Friedrich Merz dann bei den Neuwahlen ziemlich sicher vorausmarschieren wird. Ganz sicher ist es nicht. Olaf Scholz gab sich siegesgewiss, wir werden sehen. Aber für mich ist da ein Thema aufgetaucht oder klar geworden, vielleicht auch vor dem Hintergrund meiner Russlandreise viel klarer geworden. Diese Cowboy-Mentalität oder diese verantwortungslose Bestimmtheit und Entschlossenheit des CDU-Oppositionsführers Friedrich Merz, Taurus-Raketen, das ist eine Mittelstreckenwaffe von großer Reichweite, an die Ukraine zu liefern. Das heißt, dass Deutschland auf eine Art und Weise in diesen Krieg hineinverwickelt wird, die meines Erachtens gegen jede historische Erfahrung, gegen alles geht, was Deutschland aus der Geschichte gelernt haben muss und vor allem seine Politiker, die ja immer wieder mit der Geschichte auffahren, um sich da als besonders sensibel zu profilieren. Das heißt also nicht nur, dass mit einer Waffe made in Germany, tief im russischen Gebiet, Heimatboden der Russen, Ziele angegriffen werden können, also eine Eskalation dank Deutschland, dank deutschen Waffen. Aber es bedeutet mehr noch, dass deutsche Spezialisten, Soldaten, Experten in der Ukraine tätig werden. Jetzt schreiben mir natürlich Experten, passen Sie auf, diesen Taurus kann man nicht so schnell einsetzen, da braucht es viele Jahre. Mag ja sein, aber allein die Tatsache, dass ein deutscher Politiker einer bürgerlichen Partei sagt, eine Partei von Helmut Kohl, der ja nun wirklich die Geschichte gekannt hat, Helmut Kohl, ein Großmeister, wenn man so will, der Anwendung der europäischen Geschichte auf seine Alltagspolitik. Das war eine seiner ganz großen Stärken. Ein Mann von erheblicher Tiefe, von historischem Resonanzraum, ein sesselfüllender Resonanzraum, könnte man sagen, auch der Geschichte. Das ausgerechnet aus dieser Partei jetzt da der Nachnachfolger gewissermaßen, dass der hier dermaßen geschichtsblind meines Erachtens auftritt, das gibt einem zu denken, denn er ist bereit, Friedrich Merz ist bereit, diesen Taurus zu liefern, nicht einfach als Zeitgewinn-Ding, sondern um hier eine Differenz zu schaffen, um die Ukraine voll zu unterstützen. Und ich meine, selbst wenn das so wäre, dass der Taurus gar nicht einsetzbar wäre, ja, dann könnte er das ja auch sagen, das bringt gar nichts, darüber zu diskutieren. Aber er will sich mit dem profilieren. Und dann haben wir da den, um Frau Weidel zu zitieren, Umfallerhelden Christian Lindner, der jetzt da zwar mit einer richtigen Argumentation, aber ich meine, darauf hätte er schon früher kommen können, sich jetzt aus der Ampel abseilt und versucht dann natürlich bei Merz Unterschlupf zu finden, der ist jetzt plötzlich auch für den Taurus. Und für mich, aber eben, möglicherweise sehe ich das militärisch falsch, für mich als Schweizer bedeutet der Taurus, dass deutsche Spitzenpolitiker wild entschlossen sind, diesen Krieg in der Ukraine auf eine Art und Weise zu eskalieren, die unkontrollierbar ist, die aus Sicht der Russen die endgültige Überschreitung einer roten Linie, eines Rubikon bedeuten könnte, mit der Konsequenz, dass sie taktische Nuklearwaffen zur Vergeltung einsetzen. Und das, Entschuldigung, ist nicht einfach nur an den Deutschen, so eine Entscheidung zu treffen und so weitreichende Überlegungen zu machen. Da sehe ich in einem Friedrich Merz auch eine gewisse Neigung zum politischen Autismus, der überhaupt nicht Rücksicht nimmt auf andere Länder. der sozusagen einfach sein Ding durchzieht, sein transatlantisches BlackRock-Ding gewissermaßen, die da auch massive Stakes im Feuer haben sozusagen, der will jetzt da Eisen im Feuer haben, der will jetzt das einfach durchziehen und nimmt überhaupt keine Rücksicht. Scheint mir auch nicht in dem Sinn beratbar. Und jetzt kommt gleich der nächste Skandal, dass die deutschen Zeitungen das in keiner Art und Weise aufgreifen, offensichtlich auch geschichtsbetäubt, sozusagen in der, im Tunnelblick gefangen, dieser Putin-Feindbildbewirtschaftung, diese völlig grotesken Dämonisierung, die da stattgefunden hat, bei aller berechtigten Kritik, die ich hier vorbringe. Aber um Himmels Willen, das hat sich doch komplett verselbstständigt. Und das sind für mich also wirklich alarmierende Entwicklungen, dass hier gewissermaßen hier ohne jede Reißleine einfach jetzt wieder nach Richtung Osten galoppiert werden soll. Also um Himmels Willen, 80 Jahre nach dem Russlandfeldzug, hat man da nicht gemerkt, was es geschlagen hat? Braucht man wieder so eine Lektion? Ich drücke das jetzt etwas drastisch aus und vielleicht übertrieben mag ja sein, aber man jongliert hier mit Risiken, die man als verantwortungsvoller, konservativer Politiker nicht eingehen darf. Wenn irgendein linker, extremistischer Gutmensch komplett davon galoppiert, losgelöst von jeglicher verantwortungsethischen Rückkopplung an die Wirklichkeit, dann kann ich das ja noch halbwegs nachvollziehen, wenn auch nicht billigen. Aber dass das der Chef einer sich konservativ nennenden Partei macht, der sich ja immer auch wieder abgrenzen will vom Progressivismus seiner Vorgängerin, das erachte ich als unverzeihlich. Und das macht, Entschuldigung, Friedrich Merz in meinen Augen aus der Schweiz heraus für unwählbar. Und das ist die Frage, die ich gestellt habe den Kollegen der AfD. Ich habe gesagt, ja, was macht ihr jetzt? Ihr seid zwar gegen Scholz, aber Scholz ist gegen den Taurus. Also in diesem match entscheidenden Punkt ist der auf eurer Linie. Und in der Politik geht es natürlich auch darum, ein Schwergewicht in der Führung zu setzen. Und was nützt dir die schönste Wirtschaftsreform oder die wunderbarste Grenzkontrolle, weil dein Land ein nukleares Trümmerfeld ist? Also müsste die AfD, wenn sie politisch denkt, nicht den Kanzler Scholz unterstützen? Ich meine ja. Ich bin gespannt, wie Sie das sehen. Ich glaube, die AfD und alle Kräfte in Deutschland, denen der Frieden am Herzen liegt, die nicht wollen, dass einem wild gewordenen Cowboy die Verantwortung für diese Regierung, für die Taurus und all diese Waffensysteme in die Hand gelegt wird, der da sozusagen auf einem Kreuzzugstrip oder auf einem, weiß auch nicht, auf einem Anti-Appeasement-Trip gewissermaßen in einer Rückkopplung in frühere Epochen der Geschichte gefangen ist. Wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie Kanzler Scholz unterstützen. Jetzt die AfD hat mir gesagt, nein, man werde ihm das Vertrauen nicht aussprechen. Wenn sie es tatsächlich nicht machen, dann wäre das für mich ein überschießender ideologischer Impuls und eigentlich nicht dementsprechend, was die AfD sein möchte, nämlich eine Partei der Wirklichkeit. Also das sind schon Themen, die man ernsthaft besprechen muss. Wir haben hier natürlich die Titelgeschichte dem gewidmet. Ich versuche jetzt das E-Paper sozusagen vom Bildschirm her unter dem Mikrofon durchzubringen. Sie sehen da also, wer Merz wählt, wählt den Krieg. Oder schießt sich der CDU-Chef mit dem Taurus selber ab? Ja, vielleicht ist das dann die Quintessenz, dass mit dieser Linienüberschreitung, die allerdings in Deutschland gar nicht die ihr gebührende Beachtung findet, umso, sage ich mal, pointierter müssen wir ja darauf hinweisen. Und zwar, ich sage jetzt hier wirklich aus schweizerischem Eigeninteresse, ich will nicht, dass Deutschland sich tiefer in diesen Krieg hinein verwickelt. Das ist nicht im Interesse Deutschlands, es ist nicht im Interesse Europas, es ist nicht im Interesse der EU, es ist nicht im Interesse der Schweiz, es ist nicht im Interesse der Welt und es ist auch nicht im Interesse von Friedrich Merz. Entschuldigung. Und wenn die Leute ihre eigenen Interessen nicht mehr sehen, dann braucht es offensichtlich einen Schweizer, der das hier vor aller Öffentlichkeit in der ihm natürlich gebührenden Machtlosigkeit, beziehungsweise ich bin ja nicht der befugt, hier irgendwelchem sozusagen, ja, ich habe nicht die Macht in der Hand, um das zu ändern, aber man muss es einfach aussprechen. Wer Merz wählt, wählt den Krieg. Und wer Scholz wählt, wählt vielleicht einen unfähigen, enttäuschenden Kanzler, aber er wählt zumindest nicht den Krieg. Denn Scholz steht hier auf der Bremse. Und wenn Scholz das richtig macht, hat er auch eine Chance, den Friedrich Merz in den Wahlen zu besiegen. Aber ich, wäre ich Parlamentarier im Bundestag, ich würde bei dieser Vertrauensabstimmung, zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht gegen Scholz stimmen. Auf keinen Fall. Weil das würde ja heißen, dass am 23. Februar da diese Taurus-Regierung einzieht, da diese Raketenreiter der Apokalypse, ja, Raketenreiter der Apokalypse, Cruise-Missile-Reiter der Apokalypse. Und jetzt muss mir niemand kommen und sagen, ja, die Engländer haben das ja auch schon geliefert, Storm Shadow und wie die alle heißen und da die französischen Mittelstrecken-Sprengkörper. Das ist richtig. Die sind in der Ukraine. Aber die haben nicht die Präzision, sie haben nicht die Schlagkraft und sie haben auch nicht die Reichweite des Taurus. Und Deutschland, das muss man einfach immer wieder berücksichtigen, ist für Russland ein anderes Land als Großbritannien und Frankreich. Mit Großbritannien hat man seit dem Krimkrieg im 19. Jahrhundert immer wieder Zoff. Man hat zwar im Zweiten Weltkrieg zusammengespannt, aber auch nicht wirklich eine Herzensbeziehung. Mit Frankreich ist man auch, ja, über verschiedene komplexe Umwege verbunden. Den Deutschen fühlen sich die Russen ja nahe, und aber natürlich auch mit der Geschichte und der Erfahrung des Krieges. Und wenn man das wieder aktiviert, wenn man diesen Nerv hier allzu stark reizt, also meine Damen und Herren, da wird mit Risiken jongliert, deren man sich nicht bewusst ist. Und ich bin etwas erschrocken, dass das in den deutschen Medien, jetzt auch in diesen Parlamentsdebatten, überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Wer Merz wählt, wählt den Krieg oder schießt sich der CDU-Chef mit dem Taurus selber ab. Mache hier den Kugelfang. Alice Weidel spricht über die Lage Deutschlands und ihre Hoffnungen. Das ist das Interview, das wir führen konnten im Anschluss an ihre wirklich fulminante Rede, die auf große Anerkennung gestoßen ist. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, die absolute rhetorische Wirksamkeit ist natürlich, wenn man im Bundestag leise spricht und sich da nicht in eine Art Emotion hineinsteigert. Das ist dann sozusagen die höchste Kunst, ruhig und leise zu bleiben, auf das die anderen danach zuhören müssen. Nicht zu stark am Lautstärkeregler drehen bei den Reden. Bei Trump in Mar-a-Lago, wie Tucker Carlson den neuen Präsidenten zum Frieden mit Russland überredet, die Beobachtungen von Urs Gehriger im inoffiziellen Hauptquartier der Vereinigten Staaten, hier in der inoffiziellen Hauptstadt Mar-a-Lago. Er hat da gesehen, wie eben Tucker Carlson, der Journalist, einen ganz massiven Einfluss, einen interessanten Einfluss auf Donald Trump nimmt, mit dem Resultat, dass jetzt eben in seinem Kabinett, wir wissen nicht, wie lange er mit diesen Leuten zusammenarbeiten wird, aber da sind jetzt eben Leute drin, wie die Tulsi Gabbard, von den Demokraten kommend, ursprünglich eine Pazifistin, zusammen mit Bernie Sanders, also auf der ganz linken Seite. Jetzt ist sie eine Russland-Versteherin, könnte man sagen, als Geheimdienstchefin, also die ist gegen den Konfrontationskurs. Mike Pompeo hat es nicht mehr geschafft, in die Administration zu kommen, also Trump scheint sich da der Neocons zu entledigen und wieder stärker auf die klassischen konservativen, eben America First Politiker zu setzen. Ob das in Isolationismus ausschlägt, das werden wir sehen. Gefährlich bei Trump ist sicherlich die protektionistische Politik, dass wenn man das angesichts der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Lage mit China übertreibt, da mit gewaltigen Zöllen auch gegen Europa, da macht man den Freihandel endgültig kaputt, den wir über die letzten 30 Jahre aufgebaut haben. Und wenn man diesen Freihandel zusammenschlägt, meine Damen und Herren, das sehen Sie jetzt in Deutschland, dann haben Sie ganz massive Wohlstandsverluste, die man einfach zur Kenntnis nehmen muss und nicht einfach wegwischen darf. Waldemir Amur, Gerhard Schröder über Kanzler Scholz. Ich konnte dem früheren Kanzler eine rätselhafte Formel entlocken. Waldemir Amur, was es damit auf sich hat, lesen Sie in der Weltwoche, aber letztlich der klare Kommentar des früheren Kanzlers über seinen Nachfolger Scholz. Wladimir Putin, Russland ist ein Garant für Vielfalt auf der Welt. Ja, das hat er gesagt, als ich an der Waldai-Konferenz die Gelegenheit hatte, auch ihm eine Frage zu stellen und mit anderen Exponenten der russischen Regierung mich zu unterhalten. Ganz wichtig heute. Wir müssen uns doch mit der Wirklichkeit, mit der real existierenden Wirklichkeit da draußen auseinandersetzen. Und das ist mein journalistisches Ziel, meine Damen und Herren, in diese Bunkerlandschaften eingebildeter Wirklichkeiten. Ja, das erinnert mich etwas an diese Bunkermentalität, wie sie ja geradezu sinnbildlich geworden ist, auch am Schluss des Zweiten Weltkriegs, wo man dann immer noch von Phantomarmeen geträumt hat, die da in Berlin dann plötzlich auf wundersame Art und Weise helfen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich da auch ein paar Leute in ihrem eigenen Führerbunker einbarrikadiert haben, im Führerbunker ihres Ehrens und ihrer Wunschvorstellungen. Und da ist es wichtig, dass der Journalismus, und da bemühen wir uns, das hinzukriegen, dass der Journalismus die Wirklichkeit bei Ihnen in die Stube bringt. Und ich sage ganz explizit und mit Nachdruck, dass selbstverständlich auch ich natürlich nicht die Wahrheit gepachtet hätte. Selbstverständlich, Sie müssen das alles kritisch hinterfragen, das sind auch Anregungen, das sind Provokationen, die ich hier bringe, um ein Gespräch in Gang zu bringen. Aber ich bin oder glaube, zumindest es zu sein, nämlich beflügelt und vor allem bestrebt, die Wirklichkeit wieder hineinzubringen, in diese Blasen, in diese Schrebergärten oder eben in diese Bunkerlandschaften der eigenen Wunschvorstellungen, die hier eben auch medial bewirtschaftet werden, in diese Wagenburgen der eigenen Wahrheitsfabrikation, ja, in die Wahrheitsfabrik der Medien. Wir haben doch hier eine Wahrheitsfabrik, die immer mehr zu einer Fake-News-Fabrik wird, weil eben gar nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das ist ja eine ganz gefährliche Tendenz, die sie vor allem auch in Deutschland haben, wenn man sieht, wie sie umgehen mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Ich habe gerade gelesen, einer, der den Wirtschaftsminister Habeck, glaube ich, als Vollpfosten oder so irgendetwas betitelt hat, da ist die Polizei aufmarschiert. Man kann dem ja fast nicht glauben. Gesetze werden Staat delegitimiert. Also ich glaube, in China, in Russland gibt's das. Und das ist zu verurteilen. Aber wir leben ja nicht in Russland. Wir bilden uns ja ein, dass es uns viel besser geht. Und ich sage immer, gemessen an dem, woher Russland herkommt, sind die natürlich viel freier als wir, gemessen von dem, wo wir herkommen. Und das muss uns schon zu denken geben, wenn wir uns da selber permanent auf die Schultern klopfen und einfach in der Bewirtschaftung von Feindbildern selber gar nicht merken, wie wir uns selber abhanden kommen. Und da braucht es also schon den Journalismus, meine Damen und Herren, und deshalb bin ich auch immer wieder froh, wenn Sie mir Anregungen geben, auch kritischer Art, die uns helfen, die Arbeit besser zu machen. Und was können wir tun? Was wäre eine Idee? Ich bin da gespannt. Bitte schreiben Sie mir auch dazu. Was wären denn noch Themen? Ich habe Sie kürzlich auch schon mal gefragt. Wir versuchen das immer umzusetzen. Was wären für Sie denn noch Aspekte der Wirklichkeit, die man vermehrt auch in der Weltwoche thematisieren müsste, damit das für Sie interessant ist oder wo für Sie eben auch eine Blockade, eine Klemme, eine Verklemmtheit, eine Art Verbarrikadierung des Sehens und Denkens und Redens stattgefunden hat. Da müssen wir ja ansetzen. Wo können wir gesprächstherapeutisch einwirken mit dem Ziel, eben mehr Wirklichkeitsgehalt in unsere Weltwahrnehmung hineinzubringen? Vielen Dank für Ihre, um Eduard Zimmermann und Konrad Tölz zu zitieren, und Peter Niedetzki, der diese Woche gestorben ist. Dankbar bin ich für sachdienliche Hinweise, die uns helfen, dieser Aufgabe noch besser gerecht zu werden. Ganz herzlichen Dank. Das war's für heute. Ein wunderschönes Wochenende. Alles Gute und bis bald.